An einer Schule in Cottbus soll ein Lehrer 2 Schüler mit Migrationshintergrund attackiert, den einen sogar krankenhausreif geschlagen haben. Vor ein paar Tagen kommt der Fall ans Licht und wirft einige Fragen auf. Gestern dann sind die Menschen in der brandenburgischen Stadt gegen Gewalt an Schulen und gegen Rassismus auf die Straßen gegangen. Unsere Korrespondentin Friederike Haupt erzählt, was wir bisher alles über diesen Fall wissen. Und mit der grünen Bundestagsabgeordneten Lamia Kador spreche ich über zunehmende rechte Gewalt an deutschen Schulen, wie die Politik mit der Gleichzeitigkeit von Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit umgeht und umgehen sollte. Ja, und zum Schluss werfe ich mit der Politologin Sabanur Cema einen Blick auf den zurückgezogenen Bericht zur Muslimfeindlichkeit in Deutschland. Heute ist Donnerstag, der 21. März. Mitgearbeitet haben Jennifer Brückner und Felix Hoffmann und ich bin Kati Schneider. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin jetzt zuerst verbunden mit meiner Kollegin Friederike Haupt. Sie ist Korrespondentin in der Parlamentsredaktion der FAZ in Berlin. Hallo Friederike.
Hi Kathi.
Friederike, der Vorfall in Cottbus, der soll schon im September letztes Jahr passiert sein. Bekannt geworden ist er aber erst jetzt. Was wissen wir denn bisher genau darüber?
Der Vorfall, von dem du sprichst, ist offensichtlich der dritte in einer Reihe von Vorfällen, in denen ein Oberschullehrer, ein Musiklehrer gewalttätig geworden sein soll gegen Schüler, Siebtklässler. Und in dem besagten Fall hat er einen 12-jährigen Jungen, dessen Familie aus Syrien stammt, derart geschlagen und gequält, dass der Junge 3 Tage ins Krankenhaus musste mit einem Schleudertrauma und anderen schweren Verletzungen, Bewegungsschwierigkeiten, Prellung des Brustkorbs. Und zuvor soll schon ein weiterer Junge, ein aus Tschetschenien stammender Junge, von diesem Lehrer in den Rücken getreten worden sein.
Mhm. Wie haben denn die Eltern des Jungen und auch sonst die Eltern der Schule auf den Vorfall reagiert?
Also der Vater des syrischen Jungen hat seinen Sohn, nachdem er am selben Tag noch von dem Vorfall erfahren hat, auch weil sein Sohn eben krankenhausreif war, eine Anzeige erstattet. Es gibt unterschiedliche Berichte darüber, wie die Schule selbst damit umgegangen ist. In einigen Quellen heißt es, man habe den Vater noch am selben Tag zum Gespräch bestellt, um ihn davon abhalten zu wollen, eine Anzeige zu erstatten. Mhm. Die Schule hat sich zu diesem Vorwurf nicht geäußert, aber es gab an der Schule auch Berichte über die Mutter des tschetschenischen Jungen, die auch im Gespräch beschwichtigt werden wollte. Es wurde von anderen Lehrern wohl auch den Kindern die Schuld gegeben an den Übergriffen im Sinne von, sie seien laut gewesen, hätten gestört. Und davon haben sich die Eltern aber offensichtlich nicht abhalten lassen und haben die Polizei eingeschaltet.
Jetzt sind ja gestern viele Cottbusser auf die Straße gegangen, protestieren gegen Gewalt und auch Rassismus an Schulen. Was sind denn Ihre konkreten Forderungen und gibt es da eine Reaktion seitens der Politik?
Ja, die Menschen, die in Cottbus demonstrieren, wenn ich das richtig verstehe, gegen verschiedene Dinge, die zum Teil miteinander zusammenhängen und zum Teil, was den aktuellen Fall angeht, noch nicht erwiesen sind. Also es geht grundsätzlich darum, dass Kinder zur Schule gehen können, ohne Gewalt ausgesetzt zu sein, ohne extremistischen Vorgängen ausgesetzt zu sein. Und in dem Fall des Lehrers ist nicht erwiesen, dass er ein rassistisches Motiv hatte. Es wird in verschiedene Richtungen ermittelt. Insofern haben die Menschen, die in Cottbus jetzt demonstriert haben, glaube ich, einerseits ein Entsetzen über den aktuellen Fall zum Ausdruck bringen wollen, zugleich aber auch einer größeren Sorge nochmal Nachdruck verleihen wollen, nämlich der danach, dass es in Brandenburg und auch speziell im Raum Cottbus diverse rechtsextremistische Vorfälle in den letzten Monaten und auch davor schon gegeben hat. Das ist ein Raum, der sehr stark von Rechtsextremisten genutzt wird, um Netzwerke zu knüpfen, mhm, auch zur AfD hin. Und ich denke, dass viele Menschen, auch wenn im aktuellen Fall noch nicht ermittelt ist, was eigentlich das Motiv des Lehrers war, eine Art, vielleicht kann man sagen, Triggergefühl empfinden. Also es ist wieder ein ausländisches Kind oder es sind mehrere ausländische Kinder Opfer geworden. Und auch wenn noch nicht klar ist, warum genau, ist klar, dass es nicht sein darf. Und viele fürchten, dass es ein weiterer Fall von Extremismus, Rechtsextremismus sein könnte.
Mhm. An der Stelle können wir vielleicht auch mal in eine Aussage des brandenburgischen Bildungsministers Steffen Freiberg von der SPD reinhören. Der hat nämlich gestern zu dem Thema vor dem Landtag gesprochen.
Nach Prüfung und unter Berücksichtigung der vorliegenden Beweismittel konnte das Schulamt einschließlich der Einschätzung des Personalrates keine Anzeichen für ein rassistisches Motiv der Lehrkraft feststellen.
Keine Anzeichen, sagt er, für ein rassistisches Motiv. Du hast eben auch schon gesagt, die Polizei ermittelt in verschiedene Richtungen und geht auch diesem Verdacht eher weiter nach, oder?
So ist es. Das ist auch übliche Polizeiarbeit, dass man Ermittlungen weiterführt, bis man alle Quellen ausgewertet hat, alle Informationen hat, auch weitere Quellen noch prüft. Am Anfang hieß es, also am Anfang, als bekannt wurde, dass es diese Vorfälle gab, hieß es aus Sicherheitskreisen, es deute manches auf ein rassistisches Motiv hin. Ich kann mir vorstellen, dass es eben vor allem die Herkunftshintergründe der Kinder sind. Bis jetzt hat sich das offensichtlich nicht erhärtet. Das heißt, das bedeutet nicht, dass es nicht so war, sondern nur, dass es keine weiteren Hinweise bisher gibt, die das bestätigen. Aber solange die Ermittlungen nicht abgeschlossen sind, gibt es weder eine, sag ich mal, Entwarnung in diese Richtung noch eine Bestätigung.
Hm. Ja, in dem Zusammenhang wurde jetzt ja auch über die Zunahme von rechtsextremen Angriffen und Gewalt an Schulen berichtet. Du hast eben auch schon von der Sorge erzählt, die sich da breit macht. Welche langfristigen Strategien und Lösungsansätze sieht die Landesregierung denn, um ja mit dieser Herausforderung umzugehen?
Also es gibt sehr viel Aufklärungsarbeit, auch im ländlichen Raum, um Jugendliche zu sensibilisieren für die Gefahren extremistischer Einflussnahme, auch auf Wegen, die manchen gar nicht allzu zentral erscheinen, also soziale Netzwerke. Es werden Lehrer auch sensibilisiert mit Blick auf die Frage, was passiert in Schulen. Aber es ist natürlich sehr schwer, das Übel an der Wurzel zu packen, weil es eben auf ganz verschiedenen Ebenen stattfindet. Es gab diesen Fall in Spremberg, wo Schüler den Hitlergruß auf dem Schulhof gemacht haben oder Hakenkreuze Schulwände gemalt haben. Dagegen kann man natürlich zunächst mal nichts machen, also dagegen, dass das überhaupt passiert. Und ich würde sagen, so wie an Schulen Rechtsextremismus zum Ausdruck kommt, so kommt er eben in der gesamten Gesellschaft zum Ausdruck. Oder andersrum gesagt, die Schulen sind eben der Spiegel dessen, was Jugendliche und Kinder in ihren Elternhäusern hören, erleben, weitertragen. Und dass es rechtsextreme Lehrer gibt, ist in einem Bundesland, in dem es wie in jedem Bundesland auch viele rechtsextreme Erwachsene einfach gibt, glaube ich, auch nicht zu verhindern. Aber liegt jetzt eben im Interesse der Landesregierung, die Aufklärung zu stärken und auch ein öffentliches Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es nicht einfach hingenommen wird, wenn sowas an einer Schule passiert.
Ja, also da ist die Aufklärungsarbeit noch nicht abgeschlossen. Vielen Dank schon mal, Friederike, für deine Einschätzungen und Ausführungen zu diesem Fall. Danke.
Sehr gerne.
Ja, auch wenn noch vieles unklar ist im Cottbusser Fall, hat er die Debatte um Rassismus in Deutschland wieder neu entfacht. Darüber und auch über Muslimfeindlichkeit möchte ich jetzt sprechen mit Lamia Kador. Sie ist innenpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion und Islamwissenschaftlerin. Hallo Frau Kador.
Hallo Frau Schneider, grüß Sie.
Frau Kador, der Vorfall in Cottbus, bei dem ein Lehrer zwei Schüler mit Migrationshintergrund attackiert haben soll, hat für viel Empörung gesorgt. In Cottbus gehen die Menschen auf die Straße, weil sie sich Sorgen um Diskriminierung und auch Rassismus an Schulen machen. Haben wir ein Rassismusproblem an deutschen Schulen?
Also ich glaube, ja. Und auch nicht erst seit diesem Fall. Also das ist, zum einen, ich war ja auch mal Lehrerin. Alle Lehrer sind Menschen und natürlich gibt es auch unter Lehrern Positionierung oder Meinung oder politische Haltung, die wirklich problematisch sind. Und das können auch rassistische Einstellungen oder diskriminierende Einstellungen sein. Ja, deshalb wundert mich es nicht, dass es dazu kommen kann. Allerdings schockiert es trotzdem, dass es wirklich zu klassischen Gewaltanwendungen kommt. Das ist wirklich erschreckend, ja.
Mhm. Ihre Partei hat ja jetzt die sofortige Suspendierung des Lehrers gefordert. Das Schulamt hatte ihn nur versetzt. Wie bewerten Sie denn die Reaktionen des Bildungsministeriums und auch der Schulbehörden auf diesen Vorfall?
Naja, das sind natürlich schwere Vorwürfe, die zunächst einmal geklärt werden müssen. Und ich denke schon, dass es richtig ist, zu suspendieren. Denn selbst, dass die Möglichkeit bestehen könnte, dass sich ein solcher Vorfall und Überfall in dem Fall nochmal wiederholen könnte, gibt ja schon genügend Anlass oder Sorge oder Grund zur Sorge, dass man den Lehrer vielleicht auch erstmal nicht versetzt, sondern wirklich suspendiert, bis sich das aufgeklärt hat und er dann entweder zurück an die gleiche Schule oder eben gar nicht mehr den Beruf ausüben darf. Aber klar muss schon auch sein, dass Gewaltanwendung, also wenn wir jetzt so weit kommen, dass Gewalt zwischen Schülern und Lehrern, und die stehen ja nun mal auch in einem Abhängigkeitsverhältnis zueinander, natürlich überhaupt nicht vorkommen darf in der Schule, geschweige denn gegen Schülerinnen und Schüler. Also das macht schon irgendwie fassungslos.
Ja, Sie sagen es gerade, Gewaltanwendung, dass dieser Tatbestand ist ja soweit klar, ob die Tat rassistisch motiviert war. Mhm. Das wird ja von der Polizei noch geprüft. Mhm. Bei vielen Menschen gibt es aber die Sorge jetzt offensichtlich, wenn man sich diese Demonstrationen jetzt auch anschaut, werden Schulen denn beim Umgang auch mit Extremismus und Rassismus insgesamt zu wenig von der Politik unterstützt?
Naja, was heißt zu wenig unterstützt? Ich meine, zum einen ist es ja nun mal so, dass jede Schule und jede Schulleitung auch selbst überlegen kann, welche pädagogischen Fort- und Weiterbildung man zum Beispiel im laufenden Schuljahr setzen und legen will. Es gibt ja quasi auch bewusst Tage für interne Fort- und Weiterbildung und dann auch kann man sich natürlich überlegen, welche Schwerpunkte man setzen möchte, eben ob man zum Beispiel den Islamismus stärker behandelt haben möchte, ob man den Rechtsextremismus stärker behandeln möchte. Das kann also eine Schule auch selber tun. Was aber tatsächlich, ich glaube, in der Situation, wenn es einen solchen Vorfall gibt, nicht vorher, aber wenn es dazu kommt, ich meine, wir wissen ja, dass sobald Schule ist ein sehr empfindlicher Raum, aber wenn es zu rassistischen Vorfällen oder islamistischen Vorfällen oder antisemitischen Vorfällen kommt, wir kennen ja das Spektrum, das ist dann häufig leider auch sehr zulasten der Schulleitung oder manchmal auch der Schüler geht. Das heißt, die bekommen dann Hassmails und Drohbriefe und Drohanrufe und Schüler werden durch den Kakao gezogen und so weiter. Ich glaube, an der Stelle ist es wichtig, dass wir uns als Politik dann deutlich schützend, sowohl vor der Schulleitung als auch für die Schülerinnen und Schüler stellen. Denn inzwischen, wir leben in einer digitalisierten Welt, in der es leider auch häufig und immer wieder darum geht, dass man entweder einzelne Schülerinnen und Schüler quasi vor die Linse zieht und irgendwelche kurzen Clips daraus produziert oder Schulleitung vorführt, weil die angeblich falsch gehandelt haben. Und das wird dann häufig auch, es ist quasi verhetzbar. Und da, finde ich, sind wir gerade als Politik gefragt, uns da schützend vor diese Institution zu stellen.
Ja, in den letzten Monaten haben ja neben den antisemitischen auch antimuslimische Vorfälle in Deutschland zugenommen. Welche Veränderungen sehen Sie denn im gesellschaftlichen Klima? Also was nehmen Sie da wahr?
Also ich nehme schon wahr, dass seit dem 7. Oktober vor allen Dingen, aber auch schon vorher, Antisemitismus im öffentlichen Raum, nicht nur in Schulen, aber auch insgesamt im öffentlichen Raum, Teil des Alltagsrassismus sozusagen darstellt. Und Diskriminierung, die den Jüdinnen und Juden ausgesetzt sind. Und ich muss auch gleichzeitig sagen, auch das ist Alltag von Musliminnen und Muslimen, die dann eben mit Islamfeindlichkeit konfrontiert werden. Es ist jetzt nicht so, dass es vor dem 7. Oktober relativ ruhig gewesen wäre. Nein, überhaupt nicht. Aber seit dem 7. Oktober sind tatsächlich beide Phänomene und übrigens auch der Rechtsextremismus sprunghaft angestiegen. Und übrigens auch der Islamismus. Ich vertrete ja die These, dass Extremismusformen, und zwar alle diese, die ich jetzt gerade genannt habe, einander ein Stück weit bedingen. Also der 7. Oktober hat eine Welle von Antisemitismus losgetreten. Darauf folgte dann relativ zügig ein Anstieg der Islamfeindlichkeit, damit einhergehend ein Anstieg auch von Islamismus, damit einhergehend ein Anstieg von Rechtsextremismus und damit einhergehend leider auch, wir diskutieren nicht umsonst, glaube ich, in letzter Zeit, auch viel über den Linksextremismus. Also gerade der Antisemitismus ist quasi ein Merkmal oder ein Muster innerhalb dieser Extremismusformen, das sich durchzieht sozusagen. Sie finden ihn bei den Linksextremisten, bei Rechtsextremisten, bei Islamisten. So dieses Merkmal, glaube ich, ist schon sehr prägend und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, wenn so ein Merkmal hochgeht, eben der Antisemitismus in unserer Bevölkerung, dass dann damit alles andere auch hochgeht. Ich würde schon sagen, die gesellschaftliche Stimmung ist, ich würde sie als mindestens angespannt, sehr, sehr angespannt bezeichnen.
Als es vor einigen Wochen im Innenausschuss um Muslimfeindlichkeit gehen sollte, da wurde der Fokus ja auch mehr auf Islamismus und Antisemitismus gesetzt. Damals haben Sie sich davon ja ziemlich schockiert gezeigt. Wird dieses Thema gerade von der Politik gemieden, würden Sie sagen?
Naja, ich glaube, viele meiner Kolleginnen und Kollegen sind mit der Gleichzeitigkeit überfordert. Vielleicht muss ich es so ausdrücken. Also mit der Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Phänomene, die gleichzeitig ansteigen. Also zum einen Antisemitismus als wirklich besorgniserregendes Phänomen in unserer Gesellschaft. Der Antisemitismus steigt an, Jüdinnen und Juden fühlen sich nicht mehr sicher. In dem Land der Shoah ist das besonders bemerkenswert, im negativen Sinne. Da müssen wir sehr, sehr genau hingucken, logischerweise. Gleichzeitig ist es, und deshalb ist die Gleichzeitigkeit eben, ich glaube, die Gleichzeitigkeit überfordert viele zu sehen, eine andere Minderheit oder eine andere Bevölkerungsgruppe wird auch zunehmend rassistisch oder überhaupt diskriminiert. Und das gleichzeitig stehen zu lassen und gleichzeitig an die Phänomene zu gehen, ich glaube, das, dem müssen wir uns stärker stellen. Stattdessen passiert es leider oft, dass wir entweder oder denken. Also in entweder oder, also entweder bearbeiten wir oder bekämpfen wir den Antisemitismus oder die Islamfeindlichkeit. Beides geht nicht. Und mein mein Dafürhalten oder mein Plädoyer geht immer dahin zu sagen, doch, wir leben in einer Einwanderungsgesellschaft, in der sehr viele Menschen mit unterschiedlichen Lebenskonzepten und Wegen und Überzeugungen leben, die gleichzeitig auch Teil von Diskriminierung sein können. Und deshalb müssen wir gleichzeitig an unterschiedlichen Baustellen arbeiten und weder die eine noch die andere Bevölkerungsgruppe oder Minderheit in dem Fall gegeneinander ausspielen. Denn das finde ich noch viel gefährlicher, wenn wir sagen, also wir bewerten jetzt, angenommen, die Islamfeindlichkeit als viel wichtiger als den Antisemitismus oder andersherum. Das wäre wirklich gefährlich.
Ja, das Thema Muslimfeindlichkeit wurde jetzt ja gerade ganz aktuell wieder auf den Plan gerufen, weil ein umfassender Bericht dazu in Deutschland zurückgezogen wurde. Ganz kurze Hintergrundinfo dazu für unsere Hörer. Nach dem Anschlag in Hanau hat das Bundesinnenministerium den Bericht zur Muslimfeindlichkeit in Auftrag gegeben. Veröffentlicht wurde er 3 Jahre später, im Sommer letzten Jahres, nach einem Gerichtsentscheid. Jetzt kürzlich musste Innenministerin Faeser den Bericht aber zurückziehen, nachdem 2 Islamismuskritiker sich durch ihre Nennung im Bericht diffamiert sahen und rechtliche Schritte eingeleitet haben. Darüber spreche ich gleich auch nochmal genauer mit meiner nächsten Gesprächspartnerin, aber ich würde trotzdem auch gerne von Ihnen wissen, wie Sie diese Entscheidung, den Bericht zurückzuziehen, bewerten.
Ich halte das für einen Fehler und tatsächlich wird der Bericht nach Aussagen des BMIs auch mir gegenüber so schnell wie möglich wieder online gestellt. Denn der Bericht förderte wirklich, wirklich zentrale und wichtige Ergebnisse zutage, die wir vorher sogar gar nicht in dem Ausmaß vorliegen hatten. Und das ist eben keine Petitesse. Ja? Wir reden hier von mindestens 2 Angriffen am Tag im Schnitt auf Menschen, die muslimisch gelesen werden oder eben es tatsächlich sind. 2 Angriffe pro Tag, also es besteht wirklich dringender Handlungsbedarf. Und wir haben einen ganzen Katalog an Handlungsempfehlungen bekommen. Die sind es wert, sich das alles mal durchzulesen, denn ich glaube, dass da wirklich noch sehr deutlicher Verbesserungsbedarf da ist. Insofern bin ich froh, wenn das BMI sagt, wir schwärzen entsprechende Stellen, zu denen wir jetzt aufgefordert worden sind, gerichtlich die zu schwärzen. Aber den Rest des Berichts berührt das nicht, denn der Rest des Berichts ist tatsächlich ein sehr guter Bericht und ein sehr aufrüttelnder Bericht. Und den müssen wir auch als Politikerinnen und Politiker ernst nehmen.
Ja, Sie haben jetzt gesagt, Frau Kador, wir sind mit einer Gleichzeitigkeit aus verschiedenen Richtungen konfrontiert. Was wäre denn Ihr Appell, wie wir damit umgehen sollten müssen?
Ja, naja, zum einen das Grundgerüst verstehen oder das, ja, das, den Rahmen zu verstehen, den gesellschaftlichen Rahmen, in dem wir leben. Wir leben in einer Einwanderungsgesellschaft, die wird zunehmend bunter, nicht homogener, also heterogener eher, vielfältiger. Und das bedeutet natürlich, dass wir zum einen Konflikte, die sich irgendwo auf der Welt zutragen, schlichtweg hier abgebildet bekommen. Also ich mache jetzt das Beispiel zum Nahen Osten. Ich bin auch Berichterstatterin für den Nahen Osten, deshalb verzeihen Sie mir, wenn ich das genau damit jetzt mache. Aber es leben hier Millionen von Menschen mit biografischen Bezügen zum Nahen Osten. Ob diese Menschen arabische Christen sind, arabische Muslime sind, israelische Jüdinnen und Juden sind, arabische Israelis sind, ob sie Drusen und so weiter sind. Wir haben ja alle möglichen Menschen in unserem Land leben mit Bezügen zum Nahen Osten. Das heißt, wenn sich beispielsweise in Israel oder Gaza oder in palästinensischen Gebieten etwas zuträgt, findet das auch hier irgendwie statt. Es wird hier irgendwie abgebildet. Hm. So, und deshalb, das müssen wir, glaube ich, verstehen, dass wir eben nicht mehr sagen können, ach, das passiert irgendwo weit weg und das hat doch mit uns nichts zu tun. Doch, es hat was mit unserer Bevölkerung zu tun. Einerseits und gleichzeitig müssen wir uns immer wieder darauf rückbesinnen und ich glaube auch dafür einstehen, dass unser gemeinsamer Grund, auf dem wir stehen, die Demokratie ist, unser Rechtsstaat. Und alles was, und die Trennlinie, glaube ich, muss auch die Überzeugung in unserem Rechtsstaat sein. Und das heißt, diese Trennlinie, wenn die überschritten wird, also wenn jemand sagt, möchte das Leid der Palästinenser stärker abgebildet sehen und ich kämpfe dafür, dass es denen irgendwie besser geht. Das ist alles rechtens und legitim. Problematisch wird es, wenn er deshalb gegen Israel hetzt. Dann wird es ein Problem. Das heißt, diese Trennlinie, demokratische und rechtsstaatliche Prinzipien, das ist tatsächlich die Trennlinie. Nicht Religionen, nicht Herkünfte, sondern der Wille, wo wollen wir eigentlich mit dieser Gesellschaft hin? Wollen wir alle gemeinsam in dieser Demokratie leben? Wenn ja, dann muss klar sein, dass wir bestimmte Konflikte, Menschenfeindlichkeit, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit und alle anderen Formen hier keinen Platz geben dürfen, sondern gemeinsam dagegen angehen müssen.
Das sind die Worte von Lamia Kador. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne doch.
Viele in der Politik sind mit der Gleichzeitigkeit überfordert, sagt Bundestagsabgeordnete Lamia Kador. Darüber und über den Bericht zur Muslimfeindlichkeit will ich jetzt genauer sprechen mit Sabah Nur Cema. Sie ist Politologin an der Goethe-Universität in Frankfurt, beschäftigt sich dort unter anderem mit dem Verhältnis von Rassismus und Antisemitismus. Für die FAZ schreibt sie zusammen mit ihrem Mann Meron Mendel die muslimisch-jüdische Kolumne und sie ist Mitglied des unabhängigen Expertenkreises Muslimfeindlichkeit, hat also an dem Bericht mitgewirkt. Hallo Saba.
Hallo Kathi.
Saba, du beschäftigst dich ja viel mit dem Dialog zwischen Muslimen und Juden. Wie schafft man es denn in Zeiten von mehr Antisemitismus in Deutschland, auch antimuslimischen Rassismus zu diskutieren, ohne das eine mit dem anderen aufzuwiegen?
Das ist schon immer eine Herausforderung gewesen, das muss man sagen. Es gibt zwar viele jüdisch-muslimische Dialogformate und Projekte, die auch gut sind und die zumindest auf einer, ich würde sagen vor allem auf einer menschlichen Ebene versuchen, einem näher zu kommen, aber doch bleiben die häufig sehr oberflächlich. Es geht dann häufig darum, zusammen vielleicht auf dem Sportplatz zu kicken oder gemeinsam irgendwas zu kochen oder man spricht über irgendwelche Gemeinsamkeiten, was die Religion betrifft. Das ist, klingt erstmal alles auch gut und schön, ist auch notwendig, aber das eigentliche Thema, was ja die Communities auch zum Teil auseinanderreißt, das ist eben doch der Nahostkonflikt. Und das wird, und dieser wird viel zu wenig diskutiert und dass man auch irgendwie Räume schafft, wo man sich auch mal streiten kann, ohne sich unbedingt einig zu werden, aber doch eine Art Konsens zu finden, wie man irgendwie darüber auch sprechen kann, ohne den anderen oder mein Gegenüber zu verletzen.
Mit Lamia Kador habe ich eben schon darüber gesprochen, wie wichtig die Ergebnisse eures Berichts zur Muslimfeindlichkeit sind. Vielleicht kannst du da mal einige der wichtigsten nennen.
Wir haben im Rahmen des Berichts mehrere Studien in Auftrag gegeben. Und eine vielleicht ganz allgemeine Feststellung ist, wenn man sich, wir haben eine Gesamtauswertung gemacht von den Studien, die es gibt, über Einstellungen in der deutschen Bevölkerung in den letzten zwei Jahrzehnten. Es gibt so die Mitte-Studien, die Leipziger Autoritarismus-Studien und viele weitere. Und die gemeinsam auszuwerten hat gezeigt, dass etwa jeder zweite Mensch in deutscher Gesellschaft antimuslimischen Aussagen zustimmt. Das sind so Aussagen wie, durch Muslime fühle ich mich fremd im Land oder der Islam ist eine Bedrohung, Muslime sollte die Zuwanderung untersagt werden, bis auf so Sachen, die ein bisschen konkreter sind. Einen muslimischen Bürgermeister kann ich mir in meiner Stadt vorstellen, ja oder nein. Und da ist Beispiel, also hier in den konkreten in der Frage sind etwa ein Drittel aktuell der Bevölkerung dagegen, können sich das nicht vorstellen. Und jahrzehntelang waren es tatsächlich 50%. Das ist so ein Aspekt, wenn es um Einstellungen geht. Ich habe vor allem eine Studie mitverantwortet, die vom Georg-Eckert-Institut gemacht worden ist, dann, wo es um Schulbücher ging. Und wie sehen eigentlich unsere Unterrichtsmaterialien aus? Thematisieren die auch die Diskriminierung und Ausgrenzung von Muslimen? Und es ist interessant, weil das Ergebnis zeigt, dass die etwa 760 untersuchten Schulbücher gar nicht die Diskriminierung von Muslimen thematisieren, sondern dass sie eigentlich Teil des Problems sind. Also mit ihren Inhalten perpetuieren sie eigentlich muslimfeindliche Argumentationsmuster und Stereotype, wie dass Muslime rückständig sind, integrationsunfähig und potenziell gewaltbereit und so weiter und so fort. Das heißt, das Ergebnis zeigt uns, wir müssen sogar an die Unterrichtsmaterialien rangehen, um Muslimfeindlichkeit etwas entgegenzusetzen.
Die aktuelle Kritik an eurem Bericht ist ja oder war ja, dass die Erwähnung zweier Islamismuskritiker deren Persönlichkeitsrecht verletzen und die berufliche Reputation schädigen würden. Was sagst du denn zu dieser Kritik?
Ja, zunächst einmal geht es um eine Klage von dem Publizisten Henrik Broder, der sich diffamiert gefühlt hat aufgrund von bestimmten Aussagen, aufgrund von Interpretationen, die wir gemacht haben im Zuge eines Textes, den er 2010 im Spiegel online geschrieben hat. Da gibt es jetzt ein Urteil dazu und das Urteil ist aber unbedingt richtig zu verstehen. Unsere Interpretation ist legitim, sie fällt auch absolut unter der Meinungsfreiheit. Das Problem, was man gesehen hat, so das Gerichtsurteil ist, dass es durch das BMI-Logo, sage ich jetzt mal, dadurch, dass das Innenministerium eben nicht nur mit einem Vorwort von Faeser mit drin ist, sondern dass es das eben herausgegeben hat, dadurch diese Interpretation von uns amtlich bestätigt wird. Und so hat das Gericht entschieden, deshalb muss diese Aussage eben raus. Wie ich das jetzt persönlich sehe, dass das kann man sich wahrscheinlich vorstellen. Innerhalb unserer Kommission sehen wir natürlich weiterhin die Aussage als gerechtfertigt. Bruder, der auch relativ häufig mit antimuslimischen Aussagen auffällt, das ist jetzt kein großes Geheimnis. Das Gerichtsurteil ist aber absolut zu akzeptieren. Und für uns ist wichtig, dass dadurch nicht der gesamte Bericht, die gesamten 400 Seiten aufgrund von drei Sätzen irgendwie ignoriert werden, dass die Ergebnisse dann damit alle irgendwie für irrelevant erklärt werden.
Jetzt will aber ja auch CDU-Politiker Christoph de Vries die Neuveröffentlichung in seiner überarbeiteten Fassung verhindern. Seine Person und die CDU-CSU-Bundesfraktion sollen nicht mit Muslimfeindlichkeit in Verbindung gebracht werden. Seid ihr an der Stelle mit diesem Vergleich zu weit gegangen?
Wir haben im Zuge des Berichts haben wir mit allen religionspolitischen Sprecherinnen und Sprechern gesprochen. Und die einzige Partei, die ein deutlich antimuslimisches, muslimfeindliches Programm hat und damit auch überhaupt daraus überhaupt gar keinen Hehl macht, ist die AfD. Allen anderen Parteien wurde, das haben wir festgestellt, keine sozusagen organisierte, durchstrukturierte Muslimfeindlichkeit unterstellt, auf gar keinen Fall, sondern eben bei vereinzelten Teilen, bei vereinzelten Politikerinnen und Politikern. Insofern ist das Bild insgesamt, was abgegeben wird, über die jeweilige Partei wirklich sehr heterogen und divers. Man kann nicht sagen, die CDU ist, weil Christoph de Vries erwähnt wird, irgendwie als Muslimfeindlichkeit dargestellt worden. Das muss man zunächst einmal verstehen. Und wenn man sich die gesellschaftlichen Debatten der vergangenen Jahre anschaut, dann haben einige CDU-Politiker dazu beigetragen, antimuslimische Tendenzen auch oder antimuslimischen Aussagen einfach zu äußern und sei es ja Friedrich Merz gedacht und so weiter. Also es gibt einige, die Anhaltspunkte dafür gehen und da andererseits gibt es aber auch wiederum viele, die genau auf der anderen Seite stehen. Ne? Also die sei es irgendwie Norbert Röttgen und so weiter. Also es gibt viele Politiker, die für ein ganz anderes Islamverständnis und Bild stehen. Das Wichtige wahrscheinlich zu erwähnen heute ist, dass in der Bundestagsdebatte heute, das war die Befragung der Bundesregierung, Christoph de Vries sich erneut zu Wort gemeldet hat und hier Nancy Faeser, die Innenministerin, angesprochen hat, inwiefern jetzt dieser Bericht rausgenommen wird, weil sich die CDU dafür ungeimpft fühlt. Und es ist erfreulich, was die Innenministerin geantwortet hat, dass sie gesagt hat, dass der Bericht sehr wichtig ist, dass er eben unabhängig ist und wichtige wissenschaftliche fundierte Erkenntnisse beinhaltet und insofern sie auch sieht, dass es einige gibt, die sich dadurch irgendwie nicht wieder gut widergespiegelt gesehen fühlen. Aber das müsse man eben offen diskutieren. Und die Antwort finde ich super. Also genau diese Frage von offen Diskussion. Also wir müssen genau über diese Stimmung oder bestimmte Aussagen und Kontexte und Debatten, die wir seit Jahrzehnten erleben, wenn es um den Islam geht und Integration, dass wir eine Grundlage dafür geschaffen haben, offener zu diskutieren, was ist hier das Problem und wann grenzt es eben genau an Muslimfeindlichkeit und muss deshalb eben auch bekämpft werden und als solches auch markiert werden.
Jetzt hast du die Innenministerin gerade schon angesprochen, nochmal danach gefragt. Glaubst du oder hast du den Eindruck, dass sie ausreichend hinter diesem Bericht steht?
Nachdem ich jetzt Ihre Antwort heute gehört habe, die sie im Bundestag eben geäußert hat auf eine Nachfrage von Christoph de Vries, bin ich überrascht und positiv überrascht, denn sie hatte bis dato sich tatsächlich nicht auf solche positive Art und Weise in Bezug auf den Bericht geäußert. Das fing schon an mit der Vorstellung und der Übergabe, zu der sie nicht persönlich erschienen ist, Ende Juli 2023, und danach haben wir auch keinerlei Gesprächsangebote etc. erlebt, wo es darum ging, tatsächlich die Handlungsempfehlungen, die wir geäußert haben, das war ja unser Auftrag, wir sollen dem Staat Empfehlungen geben, diese formulieren, was man machen kann, um Muslimfeindlichkeit zu bekämpfen. Da hatten wir nichts gehört und insofern bin ich durchaus kritisch immer noch mit dem, was jetzt passieren wird, aber zunächst einmal befreut es mich, dass sie heute sich ausdrücklich positiv und zustimmend dem Bericht gegenüber geäußert hat.
Letzte Frage, Saba, wie lauten denn deine Forderungen jetzt, beziehungsweise warum ist es so wichtig, dass dieser Bericht wieder zugänglich gemacht wird?
Zum einen, weil der Bericht der allererste in dieser Form ist, der einen Eindruck vermittelt darüber, wie es der größten Minderheit von Religion, meine ich jetzt, die zweitgrößte nach Christen, die in Deutschland leben, mit fast 6 Millionen Menschen, was dieser Minderheit erfährt, inwiefern Muslimfeindlichkeit tatsächlich in so vielen Lebensbereichen, im Bereich Bildung, im Bereich der Politik, Justiz und Sicherheitsbehörden, aber bis hin zu Kunst und Kultur, inwieweit irgendwie dieses Phänomen verbreitet ist und insofern Menschen davon tagtäglich betroffen sind. Es ist tatsächlich auch eine Zäsur, so wird es vor allem auch international gesehen. Gerade auf der Ebene von der Europäischen Union gab es sehr viel positive Resonanz und viele Staaten ahmen dieser Idee auch nach. Also man muss auch verstehen, dass mit dieser Berufung damals Horst Seehofer etwas geschaffen hat, was wirklich etwas Einzigartiges ist im Kampf gegen Muslimfeindlichkeit. Insofern ist es auch auf dieser symbolischen Ebene ein sehr wichtiger Bericht und dann eben auch mit sehr viel neuen Erkenntnissen belegt, weil wir eben die Möglichkeit hatten, neue Studien in Auftrag zu geben, sei es irgendwie, wie das Islambild in den Medien ist und was im Schulbereich passiert und so weiter und so fort. Und es sind konkrete Empfehlungen, die wir auch formuliert haben, sodass eigentlich jetzt wir darauf warten, wann diese umgesetzt werden, weil man kann sie anpacken. Ne? Es geht nicht abstrakt darum zu sagen, es soll muslimisches Leben soll geschützt werden. Es ist ganz, ganz konkret. Ne? Ich habe vorhin die Unterrichtsmaterialien genannt. Wo kann man wie ansetzen? Und das ist jetzt etwas, worauf wir gespannt sind, was jetzt von der Innenministerin, aber auch von allen anderen Ministerien, die ja auch damit angesprochen sind, kommen wird.
Ja, auch wir werden das natürlich weiter beobachten. Vielen Dank, Sabah Nur Cema, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das war der FAZ-Podcast für Deutschland für heute an diesem Donnerstag, den 21. März. Schicken Sie uns gerne Ihr Feedback an podcast@faz.de. Morgen ist hier an dieser Stelle mein Kollege Andreas Krobock für Sie da und der beschäftigt sich dann nochmal näher mit der AfD. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Abend, machen Sie es gut und bis bald.